Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des Pod Cannstatt und wie versprochen melden wir uns aus Kitzbühel. Mir gegenüber sitzt Marco Schumacher. Marco, servus.
Servus und grüß Gott aus Kitzbühel.
Der Christian Pavlic ist zu Hause geblieben, versorgt euch von da aus auch mit den frischesten Infos aus Tirol. Wir beide, Marco, wir sprechen heute so ein bisschen über das Sportliche, was wir hier beobachten, was wir hier sehen konnten in Kitzbühel bisher. Wir sprechen natürlich auch ein paar Takte über den Nachwuchs, wir sprechen aber vor allem über eine Veranstaltung, die letzten Sonntag stattgefunden hat in der Stuttgarter Arena und die, glaube ich, ja, so ein bisschen eine Benchmark war, wenn man so die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar herannimmt, oder?
Also, die hat mich total geflasht. Es war, ich glaube, man kann da gar nicht hoch genug ins Regal greifen bei irgendwelchen Worten. Es war eine Veranstaltung, Philipp, du hast auch schon viele Mitgliederversammlungen erlebt, ich auch. Wir sind es gewohnt gewesen, dass da gestritten wird, dass da gezofft wird, dass sich da Gräben auftun, dass die einen pfeifen und die anderen klatschen. All das habe ich zum ersten Mal nicht erlebt. Ja, ich glaube, es war ein Wendepunkt in der Geschichte des VfB, eine Veranstaltung, wie ich sie, wie gesagt, noch nie erlebt habe, von Respekt geprägt, von Harmonie, von fairem Miteinander. Also, was ich kaum mehr für möglich gehalten habe, schon gar nicht beim VfB, ist, dass man so gut miteinander umgeht, so fair miteinander umgeht. Deshalb glaube ich, wir haben da wirklich was erlebt, was den Verein ein Stück weit verändern wird.
Großes Thema war im Vorfeld, ja, das haben auch die Kollegen Wenninger und Bühler, die ja bei uns waren, die beiden Vereinsbeiräte noch zum Thema gemacht, war das Thema Technik. Abstimmung lief, soweit ich das aus der Ferne beobachten konnte, bis auf ein paar Ruckler problemlos, oder?
Problemlos, sagen wir mal so. Es gab eine Probeabstimmung ganz am Anfang, da haben wir schon das Schlimmste befürchtet. Die hat sehr, sehr lang gedauert, 20 Minuten oder noch länger. Also da wurde dann schon gelacht, die einen haben gelacht, die anderen haben gedacht, um Gottes Willen geht's wieder los. Aber auch das war schnell vergessen, am Ende lief alles gut, auch die Abstimmungen gingen relativ zügig, also auch diesbezüglich gab es dann keine Probleme.
Der Rainer Wenninger hat im Vorfeld ja bei uns gesagt, man rechnet so irgendwo zwischen 3.000 und 3.500 Personen ungefähr, die teilnehmen werden. Diese Zahl wurde nicht erreicht.
Nein, ich war auch überrascht. Ja, also ich war überrascht, wie wenig es waren. Es waren dann bei der letzten Abstimmung, glaube ich, dann bei 1.600 oder sowas. Weiß nicht, ob zwischendurch vielleicht mal 2.000 da waren. Also sprich, ich war überrascht dafür, dass das so hart gekämpft wurde im Vorfeld, dafür, dass so viel auf dem Spiel stand, dafür, dass es so verfeindete Lager auch gab, dass dann am Ende tatsächlich nur wenige da waren und dass ganz offensichtlich das Lager, ich will es gar nicht das Lager Steiger nennen, ich will es das Lager Antivogt nennen, dass dieses Lager offenbar nicht in der Lage war, auch nur ansatzweise zu mobilisieren. Ja, also es gab, glaube ich, 15, und das war wirklich unfassbar, es gab, glaube ich, 15 Wortbeiträge und kein einziger, der den Vogt in irgendeiner Weise mal ein bisschen schärfer angefasst hätte, der sich für den Steiger ausgesprochen hätte. Also es waren alles im Grunde Vogt-Sympathisanten, gut, die Friedi Miller unvermeidlich war auch wieder dabei, aber ansonsten auch sehr wohltuende und sehr sachliche und sehr, sehr kompetente Beiträge. Und ich fand es schon fast armselig und erbärmlich, wenn man überlegt, was im Vorfeld los war, dass diese Anti-Vogt-Fraktion quasi komplett abgetaucht ist. Wo war die, Philipp? Hast du eine Erklärung?
Naja, also sie war zumindest temporär anwesend im Stadion, wenn man den einen oder anderen Protagonisten herausgreifen möchte. Der Präsident selbst hat ja in seiner Rede, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, sogar noch gesagt, dass noch am Donnerstag vor der Wahl Versuche unternommen wurden, ihn quasi anzugehen. Nach meinen Informationen hat der Kollege Schlenzock sehr schnell den Ort des Geschehens verlassen, nachdem er die Stimmung sozusagen wahrgenommen hat. Und Wilfried Port, von dem wir heute wissen, dass er Konsequenzen gezogen hat, die er auch angekündigt hat, da kommen wir gleich noch dazu, der war auch im Stadion, der hatte seine Rede auf dem Smartphone schon vorbereitet, wie mir Augenzeugen berichtet haben, war auch angemeldet und hat dann auch plötzlich mehr oder minder fluchtartig das Stadion verlassen.
Ich habe das auch gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht geschrieben, weil ich nicht so sicher war. Es gingen die Gerüchte, dass Wilfried Pott irgendwie als Redner Nummer 11 oder 12, glaube ich, sich angemeldet hatte. Ja, es mag so gewesen sein. Es wäre, also ich hätte es zu gern gesehen und gehört vor allem. Also das wäre ein Spektakel gewesen, dass ich das wirklich auch vermutlich in die Geschichte eingegangen wäre. Deshalb schade, dass es nicht passiert ist. Aber die Stimmung, und es war im Prinzip nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten oder wann auch immer, es war sehr frühzeitig klar, wie die Wahl ausgehen wird. Ja, oder dass er dann so deutlich wird, das vielleicht nicht zwingend, aber dass Klaus Vogt gewinnen wird, dass Pierre-Henrik Steiger auf verlorenem Posten steht, dass die Anti-Vogt-Fraktion wirklich quasi pulverisiert ist, das war sehr früh absehbar. Also aber nochmal, wirklich erbärmlich, dass die sich dann alle in ihre Löcher zurück verzogen haben. Ja.
Also du kannst mir in dem Fall glauben,
ich glaub dir das.
Meine Quelle ist sehr gut, das passt schon alles.
Ich zweifle nicht dran, ich glaube dir das. Ich konnte und wollte es dann nicht schreiben, weil ich es irgendwie nicht selber wusste und nicht selber gesehen habe oder sonst was, aber mir wurde es auch von vieler Seite aus berichtet.
Wie bewertest du den Umstand, dass der Gegenkandidat Pierre-Henrik Steiger dann doch sehr gute Antennen bewiesen hat? Und als er seine 15 Minuten Redezeit hatte, hat er nur 2 davon genutzt und hat da quasi, im Endeffekt hat er zurückgezogen. Ich will das Wort kapitulieren nicht in den Mund nehmen, aber er hat natürlich auch schon sehr stark gespürt, was hier heute für eine Stimmung ist in der Hütte und dass seine Chancen dann doch recht gering sind. Wie bewertest du den Umstand, dass er da ja schon, also Sportsmanship würde ich fast sagen, gezeigt hat in dem Fall?
Würde ich auch sagen. So würde ich es auch sehen. Es war tatsächlich nicht schwierig zu erkennen. Er hätte sich, will nicht sagen, nein, lächerlich hätte er sich nicht gemacht, wenn er jetzt die vorbereitete Rede noch gehalten hätte. Er hat sich wirklich mit großem Anstand und mit großer Würde hat er sich dann zurückgezogen, so war mein Empfinden. Er hat gemerkt, er hat hier nichts zu gewinnen. Seine Präsidentschaft wird zumindest in diesem Forum nicht gewollt. Er hat das fair akzeptiert, hat es hingenommen, hat noch 2 Minuten gesprochen. Auch das fand ich dann toll, dass auch er dann Applaus bekommen hat. Ja, also das ist das wirklich das Großartige an dieser Veranstaltung, dass die frei war von jeglicher Häme, von jeglichem Missmut, dass auch dann am Ende Pierre Steiger seinen verdienten Beifall gekriegt hat. Verdient deshalb, weil er sich erstens dann sportlich aus der Affäre gezogen hat und weil er zweitens auch einen sehr, sehr fairen Wahlkampf geführt hat. Das war zumindest mein Empfinden mit all den Attacken, die es da im Hintergrund gab. Das wurde uns auch von vieler Seite aus versichert, hatte er nichts zu tun. Das waren andere Leute und die Namen, Philipp, hast du ja auch schon angesprochen.
Wie bewertest du den Umstand, dass, so wurde es mir zugetragen zumindest, kannst du ja entweder bestätigen oder dementieren, denn du warst fort, ich nicht, dass die AG-Seite dann doch recht wenig Präsenz auf der Bühne gezeigt hatte, den Tag über. Es ging ja natürlich lang, ja, 10 Stunden, 11 Stunden. Die entsprechenden Reden wurden dann schon gehalten, aber ansonsten hat man da die AG-Seite nicht so präsent
ich
gesehen.
Weiß, auf ehrlich der Bühne. Gesagt gar nicht. Das ist ja eine logischerweise eine Veranstaltung, eine Mitgliederversammlung des EVs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das formal vorgesehen ist. Es war sozusagen der komplette Vorstand vorhanden, ja, also den es eben im Moment gibt mit Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger und dem Interimsfinanzchef Tobias Keller, der im Übrigen aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Ja, also den fand ich überzeugend, den fand ich inhaltlich gut, den fand ich vom Auftritt gut. Also will dem Stefan Heim nicht zu nahe treten, aber das war irgendwie ein sehr, sehr, sehr seriöser Auftritt, fand ich. Thomas Hitzelsberger hat sich irgendwann mal auf die Tribüne zurückgezogen. Will ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Ja, es ging 11 Stunden, es war irgendwie, dann wollte man vielleicht auch mal mit dem reden und mit dem reden. Und dann hat er sich dazu entschieden, vielleicht seinen Platz auf der Tribüne einzunehmen. Am Ende war er wieder da, hat dem Klaus Vogt gratuliert, wie aufrichtig und wie sehr er sich mitgefreut hat. Das weiß er, wird er selber am besten wissen. Aber deshalb würde ich das jetzt nicht überbewerten, dass jetzt die AG vielleicht nicht die große Rolle gespielt hat an dem Tag. Das war tatsächlich ein Tag des e.V. und zwar ein historischer Tag des e.V. Am besten fällt mir jetzt gerade noch ein, von all den Reden, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da war ein, das habe ich fast, wirklich, habe ich fast, fast heulen müssen, war ein junger oder weiß nicht, ob jung oder alt, ein Rollstuhlfahrer, der gar nicht auf der Bühne war, dann, sondern davor. Und da hat es einem wirklich das Herz zerrissen, als er flehentlich gesagt hat, sowas wie in der Vergangenheit darf nie mehr passieren. Ja, es hätte ihn fertig gemacht. Und das fand ich dann das Tolle an dem Tag, was die Leute, egal ob Rollifahrer, ob sonst irgendwas, was die für einen warmen und herzlichen Beifall gekriegt haben. Und das ist das, was die ganz große Erkenntnis aus meiner Sicht war, dass dieser Verein VfB Stuttgart e.V., was der für eine Power hat, was der für ein Potenzial hat, was der für Werte hat und vor allem was der für Menschen hat, die sich da engagieren, die so viel Herzblut da reinstecken. Es war wirklich ergreifend, tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut irgendwie. Also jetzt gar nicht mal, dass dann Vogt gewählt wurde oder sonst irgendwas. Allein diese ganze Atmosphäre, diese warme, herzliche Atmosphäre, die da jedem entgegengebracht wurde, ob jung, ob alt, ob schlau, ob sonst was. Es war eine von vorne bis hinten großartige Veranstaltung, kann es nicht anders sagen. Und auch wenn sie natürlich ein bisschen lang ging, irgendwie war es dann am Ende trotzdem keine Minute zu lang, weil es so viel geboten hat. Also schade, Philipp, dass du nicht da warst. Du hast bisher auch wahrscheinlich schon x Veranstaltungen erlebt, wo sie mit einem Messer zwischen Zähnen aufeinander dazugegangen sind. Also schade, dass du nicht dabei warst. Hätte ja auch Spaß gemacht.
Ich kann mich noch sehr gut an die ein oder andere erinnern und an meinen teilweise, also an den Gesichtsausdruck von mir, an dem man die Eskalation ablesen konnte, in diversen Insta-Stories, die dann rausgingen über den MeinVfB-Kanal. Was ich noch gut fand an der Szene, die du gerade angesprochen hast, nicht nur, dass dieser Rollifahrer eine starke Rede hielt, aber dass ein Präsident von der Bühne geht zu diesem Rollifahrer und sich persönlich bei ihm bedankt, auf Augenhöhe sozusagen sich begibt. Das ist auch was man, glaube ich, so schnell noch nicht gesehen hat. Oder so, eigentlich so noch nie so gesehen hat beim VfB Stuttgart.
Nein, diese Menschlichkeit und das war extrem beeindruckend. Der Christian Brechtl hat es heute auch geschrieben in seinem Ding, dem im Kontext dem Klaus Vogt, dem immer vorgeworfen wurde und dass er unfähig sei, eine Sitzung abzuhalten und viel zu konfus sei und quasi gar nichts könne, der wirklich extrem souverän da geleitet hat. Und dann, du hast angesprochen, völlig richtig, dann auch zwischendurch wirklich die richtigen Worte gefunden hat, auch bei solchen Sachen. Und ich nehme ihm auch ab, dass das jetzt allerhöchstens in zweiter Linie Show ist und in erster Linie wirklich von Herzen kommt bei ihm. Also insofern glaube ich, und vielleicht sprechen wir auch noch über die anderen, die gewählt wurden, insofern ist der VfB, glaube ich, gut aufgestellt.
Wollte ich gerade dazu kommen, 24 Personen hatten sich beworben für die entsprechenden Ämter, 12 Wahlen wurden durchgeführt. Es gibt eine neue Person im Präsidium mit Christian Riedmüller. Wir haben einen auf 6 Positionen neu besetzten Vereinsbeirat, darunter 2 Frauen. Mhm. Was ich auch sehr...
Zwei sehr gute Frauen.
Was ich auch gut finde.
Das sind nicht nur Frauen, sondern die machen auf mich auch einen sehr kompetenten Eindruck. Ja? Also mit der Bernadette Martini und der Frau Schosser, die auch gute Auftritte hatten. Also ja, irgendwie, ich wüsste gar nicht, was man da jetzt irgendwie noch bemängeln sollte.
Sichtbar wurde, denke ich, oder so bewerte ich es einfach auch, dass da jetzt Menschen am Werk sind, die einen ähnlichen Wertekanon haben, die gemeinsam für ihre Ziele arbeiten können. Das ist ja auch was immer mitschwang in den Diskussionen davor, von wegen hier Vogtland, ja, und Vogtlager. Wir erinnern uns alle noch an die Recherche der Kollegen von der Zeit, die es im Vorfeld noch gab. Das ist jetzt, wenn man es platt ausdrücken möchte, eingetreten. Denn es scheinen, wie gesagt, Menschen zu sein, die alle so gesehen auf Linie sind irgendwo, ja, die, aber ist es denn nicht so, dass die Chance, dabei viel größer ist als das Risiko, dass es eben Menschen sind, die offensichtlich gewillt und bereit sind, an einem Strang zu ziehen.
Selbstverständlich. Und ich kann da auch mit dem Begriff Vogtland nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil wenn wir über die einzelnen Leute reden, das sind ja das Gegenteil von Dummköpfe, ja, die irgendwie unreflektiert jetzt dem Präsidenten hinterherrennen und sagen, du bist unser großer Meister, wir machen, was du uns befiehlst. Das sind ja alles kluge Köpfe, die ihren eigenen Kopf haben, die wissen, was sie wollen, und vor allem, und das ist das Entscheidende, zumindest ist es mein Eindruck, dass es ihnen nicht in erster Linie und vielleicht sogar nicht mal in zweiter Linie um sich selber geht, sondern um den Club, ja, um den Verein, um den VfB Stuttgart. Das nehme ich denen ab, das nehme ich dem Rainer Adrian ab, ja, der wirklich ein, das wissen wir jetzt auch schon länger, ein Freigeist ist, der einen Teufel tun würde, jetzt blind irgendjemandem hinterherzurennen, ob Klaus Vogt oder sonst irgendjemand. Das nehme ich zu 100% dem Christian Riedmüller ab. Ein kluger Kopf, ja, der Herzblut für den VfB hat, der unternehmerischen Verstand hat, der die Leute begeistern kann, der auch ein kritischer Geist ist. Also das ist doch nicht so, und zwar in keiner Weise, zumindest ist es nicht mein Empfinden, dass das jetzt weil ich dann zum Teil lese, eine Seilschaft löst jetzt die andere ab. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, also man wird sehen, was ist. Vielleicht ist es am Ende tatsächlich so, dass jeder, der irgendwie mal im Fußball zu tun hat, wird am Ende zum Arschloch. Ja, das wird man sehen. Ich glaube das in diesem Fall nicht, weil ich glaube, das sind wirklich total integre Leute. Das Gleiche gilt für den Vereinsbeirat. Die keine Selbstdarsteller sind, die keine Hinterzimmer-Deals machen, sondern die wirklich im Sinne der Mitglieder. Ich will jetzt gar nicht so pathetisch klingen, aber ich glaube das tatsächlich. Ich nehme das denen Menschen ab. Ja?
Pathos würde ich dir nicht abnehmen. Ich kenne dich jetzt schon lang genug, das nehme ich dir nicht ab.
Nein.
Also es ist so, dass die konstituierende Sitzung jetzt schon stattgefunden hat. Das heißt, das Präsidium hat sich zum ersten Mal nach der Wahl getroffen. Rainer Adrian ist offiziell der Vizepräsident. Jetzt geht's an die Arbeit. Ja, das ist natürlich schon so, dass bei aller Harmonie und bei aller gegenseitiger Wertschätzung und auch das, was das als Symbolik hatte, ja, wenn man jetzt mal den VfB-Kosmos verlässt, und sich mit Menschen aus Köln, aus Hamburg und sonst wo unterhält. Also deutschlandweit hat es ein Zeichen gesendet, diese Veranstaltung. Vor allem, weil sie aus Stuttgart kam, wo man ja ganz anderes gewohnt ist. Ja, plötzlich berichten überregionale Medien in einer völlig anderen Tonart. Aber jetzt geht es natürlich schon an die Arbeit. Also die müssen jetzt bei aller Vorschusslorbeer und Vertrauensvorschuss, den sie von den Mitgliedern bekommen haben, sie müssen jetzt liefern, alle. Mhm. Und ich traue das den Gremien zu. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist das Thema Zusammenspiel EVAG mit den beiden Hauptprotagonisten Vogt-Hitzelsberger. Da gibt es dieses seit Monaten sich in Arbeit befindende und angekündigte Positionspapier Zukunftsprofifußball, was man jetzt zügig wohl kommunizieren möge. Ich persönlich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das mit den beiden, trotz aller Beteuerung, trotz allem Brückenbau, der auch stattgefunden hat, vor allem von Seiten Klaus Vogt, ob das so funktioniert, zumal ja auch bei Hitzelsberger im Herbst, glaube ich, September, Oktober, eine Vertragsverlängerung ansteht. Sonst läuft sein Vertrag aus, richtig?
Wie richtig, ja, wird mal sehen, was kommt. Sage ich gleich was dazu. Wollte noch mal ganz kurz noch zurückspringen, weil du völlig recht hast. Also die Menschen, die da jetzt gewählt worden, die haben einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss gekriegt von den Mitgliedern. Dessen werden sie sich bewusst sein und den werden sie hoffentlich auch dann entsprechend nutzen. Also das Feld, und das ist irgendwie das Tolle dran, das Feld steht jetzt ganz, ganz weit offen für den VfB, für den e.V., für die Führung im e.V. Jetzt müssen sie auch was draus machen. Ja? Jetzt müssen sie auch draus machen, da werden sie jetzt dran gemessen. Bisher waren sie Opposition, ja, jetzt sind sie sozusagen Regierung, jetzt wird man sehen, was sie machen. Das ist dazu und zum Verhältnis Klaus Vogt, Thomas Hitzlsperger, also Aufsichtsratschef und Vorstandsvorsitzender. Ich bin gespannt, was passiert. Ja. Ich bin gespannt, völlig klar ist und völlig eindeutig, dass die Kräfteverhältnisse sich natürlich massiv jetzt verschoben haben, und zwar zugunsten von Klaus Vogt und damit im Grunde auch so ein bisschen zugunsten von e.V. und Mitgliedern. Und also wenn ich jetzt mal so schaue, dann wen hat Thomas Hitzlsperger eigentlich noch an seiner Seite? Ja, also jetzt ist auch noch Wilfried Port weg. Viele andere sind schon vorher ausgeschieden. Es ist so ein bisschen einsam um ihn geworden. Ja, es ist sehr einsam um ihn geworden. Er ist trotzdem, genießt trotzdem, und zwar trotz allem, ja, weiterhin, und das auch, das hat man gemerkt bei der Mitgliederversammlung, sehr, sehr große Wertschätzung bei den Mitgliedern. Ja, also wenn man bedenkt, dass er ja im Grunde der Urheber dieses gesamten Machtkampfes, dieses gesamten Führungschaos, dieser beispiellosen vereinspolitischen Krise war. Wenn man das bedenkt, dann muss man sagen, und er steht sehr gut da. Also aus meiner Sicht hat er es selber in der Hand. Ja, er kann jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten für ihn. Er kann sich jetzt quasi den neuen Verhältnissen anpassen. Ja, und da wäre er gut beraten, das zu tun. Sprich, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Ja, die Verhältnisse haben sich verändert und er müsste sich dann entsprechend anpassen. Variante 1, Variante 2 wäre, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Ja. Ich bin gespannt. Ich würde vermuten, dass es Variante 1 ist, weil ich glaube, dass er genau weiß, dass er einen geilen Job hat, ja, der nicht nur sehr gut bezahlt ist, sondern der auch wahnsinnige Perspektiven bietet. Ja. Also deshalb würde mich überraschen, wenn er das hinwirft, aber wir werden sehen. Ja. Also wenn ich mir überlege, was er alles gesagt hat, noch in früheren Monaten, auch über Klaus Vogt, über eine mögliche weitere Zusammenarbeit mit Klaus Vogt, auch über die Wahl hinaus, weitere 4 Jahre. Ich bin sehr gespannt, ja, aber er hat es, er kann es ganz alleine entscheiden, ja, weil es gibt niemanden, der ihn in Frage stellen würde. Auch schon gar nicht Klaus Vogt, der die Vertragsverlängerung schon mehrfach in Aussicht gestellt hat.
Der Urheber, ja, das war er zumindest öffentlich in der Wahrnehmung, aber nicht wenige behaupten, der Anstoß, der kam von anderer Seite, und diese Person, wie wir jetzt alle wissen, hat bei uns im Interview mit den Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion vor ein paar Wochen tatsächlich ja ordentlich, ordentliche Bretter gebohrt sozusagen und hat angekündigt, dass er Konsequenzen ziehen werde, sollte Vogt gewählt werden. Und das hat er am Montagmorgen. Wilfried Port ist nicht mehr länger im Aussichtsrat, stellvertretender Aussichtsratsvorsitzender war er auch formal gesehen. Der Anker-Investor oder Anker-Sponsor oder wie man immer das nennen möchte, Daimler, hat jetzt nur noch einen Mann im Aussichtsrat, zumindest interimsweise. Diese Konsequenz, hast du die erwartet?
Also, was blieb ihm denn anders übrig? Mit allem anderen hätte er sich doch lächerlich gemacht. Ja, also ich weiß, dass Wilfried Port würde unterstellen, dass Wilfried Port wirklich zu allen Schandtaten fähig ist und dass ihm sehr vieles egal ist. In diesem speziellen Fall jetzt, also auch was da dann noch unmittelbar vor der Mitgliederversammlung passiert ist. Ja, also der Klaus Vogt hat es ja auch angesprochen, dass er da nochmal auf eine Weise attackiert wurde, die er sich gar nicht hätte vorstellen können. Also wenn man das alles zusammennimmt, seine Aussagen in den vergangenen Wochen und Monaten, sein Auftreten, sein Vorgehen, dieser Versuch, wirklich alles dafür zu tun, um irgendwie die Wiederwahl von Klaus Vogt zu verhindern. Mit allen schmutzigen Mitteln hat er gearbeitet. Und so weiter und so fort. Und dann hinterher dann zu sagen, ja, okay, ich mache trotzdem weiter. Also ich traue dem Mann grundsätzlich alles zu, und zwar alles Schlechte. Aber in dem Fall hat er, glaube ich, hat er gar keine andere Wahl gehabt. Ja. Und ich würde auch vermuten, dass ihm das dann, wenn er nicht selber drauf gekommen ist, dass ihm das dann auch von seinem Arbeitgeber womöglich nahegelegt wurde. Also deshalb es gab keine andere Möglichkeit mehr für Wilfried Port, der alles auf eine Karte gesetzt hat, der in den vergangenen Jahren alle Schlachten gewonnen hat und der diesmal verloren hat, ja, auch wenn er sich das selber nicht hat vorstellen können. Diesmal hat er verloren.
Ja, der Arbeitgeber hat sich dann doch in, ich will nicht sagen dürr, aber doch in wenigen knappen, kurzen Worten zu der Causa geäußert. Wilfried Port selbst auch. Könnt ihr alles nachlesen bei uns in den jeweiligen Stücken, Artikeln in der MeinVfB-App. Was glaubst du, was jetzt seitens des Unternehmens passiert? Also wird diese Position schnell nachbesetzt? Wird sie interimsweise nachbesetzt? Du hast ja mal eine Dame ins Gespräch gebracht, deren Name mir leider entfallen ist.
Die Britta Seeger ist es.
Richtig, die Britta Seeger ist es.
Ja, die Britta Seeger, auch Vorstand und aus meiner Sicht VfB-Fan und wohnt am Killesberg und eine aus meiner Sicht, ich kenne sie nicht persönlich, aber alles, was ich höre über sie, wäre sie nach meinem Dafürhalten sehr geeignet dafür. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung über die Planspiele, die es bei der Daimler AG gibt. Ich habe nur die Hoffnung, dass man dort auch zu der Erkenntnis kommt, dass es für beide Seiten von Vorteil wäre, wenn man versucht, da eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Anker-Investor und Aufsichtsratsvorsitzenden, zwischen Daimler und VfB herzustellen. Also das müsste nach meinem Dafürhalten doch im Interesse aller sein, zumal nach den Erfahrungen, die wir jetzt hatten mit Wilfried Port und diesen jahrelangen Auseinandersetzungen und Grabenkämpfen, würde ich hoffen und wünschen und auch dran glauben, dass der Daimler ein Interesse hat, jemand zum VfB zu schicken, der idealerweise Interesse dran hat und dem nicht daran gelegen ist, irgendwelche Eigen- oder Ego-Dinge zu tun, sondern der auch allein im Interesse des Clubs, der AG, des gesamten VfB Stuttgart handelt.
Wir werden, wie immer, wie ihr das gewohnt seid, da dranbleiben, unsere Augen, Ohren offen halten, berichten und wenn es dann was zu vermelden gibt, werdet ihr das bei uns erfahren. Ich denke mal, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, spätestens nächstes Jahr, wenn die Hauptversammlung der AG ansteht und der ganze Prozess, Aufsichtsrat, Vorstand und so weiter neu angestoßen werden wird, beziehungsweise Positionen einfach nachzubesetzen sind, auch ohne den Rückzug von Port, war ja der Aufsichtsrat oder ist der Aufsichtsrat unterbesetzt, da sind ja Positionen frei, da wird es dann spätestens auch seitens vom Unternehmen mit dem Stern etwas zu vermelden geben. Jetzt, wie finde ich vom Unternehmen mit dem Stern zum Gamsbock von Kitzbühel? Schuh, wie mache ich das?
Bin ich gespannt drauf. Ich überlasse dir das Wort.
Schwierig. Hier in Tirol unterm Wilden Kaiser ist die Mannschaft schon seit Samstag, ja, ist auch eine kleine, wenn auch völlig unbedeutende Randnotiz der Mitgliederversammlung, dass die Mannschaft nicht auftrat. Normalerweise war der immer mit großem Pomp, ist ja da die Truppe eingelaufen. Ich kann mich noch erinnern, Tim Walter hat irgendwelche Sprüche gerissen, was weiß ich nicht alles. Ja. Und das alles hat nicht stattgefunden. Es gab eine Schalte zu Sven Mislintat, der sich gemeldet hat. Die Mannschaft ist seit Samstag hier, hat hier zwei Tage lang quasi die Gummistiefel bis unter die Achsel hochgezogen, weil es hier geregnet hat ohne Ende. Mittlerweile Kaiserwetter. Du bist seit Montag da, ich auch, um ehrlich zu sein. Und was haben wir denn so bisher sehen können? Allzu viel war es nicht, oder?
Also, nee, also ich muss auch gestehen, allzu viel war es nicht. Ja, also ich bin seit, du hast völlig recht, ich bin seit Montagmittag gekommen. Da hieß es dann, Montagnachmittag sei kein Training. Dann waren wir am Mittwoch dann, haben eine einstündige Einheit angeguckt. Ja, danach war wieder nichts bei den Spielen gegen Liverpool und Wacker Innsbruck, durfte man nicht zugucken. Oder? Du warst vorm Stadion zumindest.
Ja,
bist du irgendwie reingekommen?
Nein, reingekommen bin ich nicht. Leider habe ich nicht zum elitären Kreis der Gästeliste des Tennisclubs Saalfelden gehört. Die haben nämlich ihr Tennisheim so, dass ihre Terrasse quasi ins Stadion hereinragt, wie so ein exklusiver VIP-Balkon. Das haben sie auch genutzt. Da war dann wirklich Gästeliste, da waren 150 Leute geladen. Ja. Und das Fußvolk hat sich in den Wald verkrochen oberhalb des Stadions. Da gab es so ein paar Stellplätze, wo man sehr gut sehen konnte. Allerdings natürlich hast du schon dein Opernglas eigentlich gebraucht, weil du sehr weit weg warst. Ein paar Sachen habe ich doch gesehen, kommen wir gleich noch dazu. Ja, und ich kannte die Location von letzten Jahr, da war es schon genauso. Und auch da ist man, also um die Hintergründe vielleicht mal zu nennen, warum die Zuschauer nicht zugelassen werden oder wurden bei diesem Spiel, erschließt sich mir nicht, warum diese Spiele so stattfinden, wie sie stattfinden. Das ist wiederum klar, denn Onside ist das Unternehmen, das den VfB Stuttgart seit Jahren betreut, was Trainingslager angeht, was die Organisation angeht, was die was das Ausmachen dieser Testspiele angeht. Deswegen auch schon zum zweiten Mal gegen Liverpool und auch, glaube ich, schon zum zweiten Mal gegen Wacker Innsbruck. Und Onside, dieses Unternehmen, das das Marketing macht quasi, oder die Organisation macht, macht auch das Marketing. Das heißt, die verkaufen diese Spiele, verdienen damit ihr Geld, haben das an Fernsehanstalten entsprechend vermarktet, Werbeeinnahmen werden generiert, ihr kennt alle das Spiel. Wie gesagt, die Trainingseinheiten hier bisher waren nicht so wirklich aufschlussreich, muss ich sagen. Die Spiele dagegen schon. Also ich fand, der VfB hat übrigens der Vollständigkeit halber gegen Liverpool 1-1 gespielt und gegen Wacker Innsbruck 1-0 gewonnen. Wenn ich mir die Aufstellung anschaue, dann sehe ich da schon fast so erster Anzug, zweiter Anzug. Ja, das hat man schon deutlich gesehen, wen er da auf den Platz geschickt hat. Und da gab es schon ein paar spannende Sachen zu sehen. Mir hat zum Beispiel ganz gut gefallen, dass offensichtlich Leute wie Philipp Förster ihre Form beibehalten haben. Die waren gut drauf. Beim Spiel gegen Wacker hat mir insbesondere gefallen Nicolas Nartey, der sehr stark auf der 6 gespielt hat. Und das nach wenigen Minuten, denn da wurde Clinton Moller ausgewechselt mit einem Schlag auf den Beckenkamm mit Jordan Meyer an seiner Seite. Und Jordan Meyer ist ja jemand, der beim VfB intern sehr hoch gehandelt wird. Talent, ganz klar. Die letzten anderthalb Jahre quasi kaum ein Spiel gemacht. In der Regionalliga am Ende so ein bisschen noch rangekommen, geschnuppert. Und jetzt dann in seinem ersten Profitrainingslager. Und die beiden, auch wenn es nur Wacker Innsbruck war und auch nur ein Testspiel, 30 Minuten, man darf es nicht zu hoch hängen, ist schon ein Zweitligist. Aber die beiden haben mir sehr gut gefallen.
Absolut, ja. Du weißt, dass Jordan Meyer ohnehin zu meinen Lieblingsspielern gehört. Ich finde den auch, ich habe den auch schon gegen St. Gallen jetzt gesehen und fand den da gut. Und jetzt finde ich ihn auch jetzt gut. Wir haben jetzt, wenn Mislint hat geredet, aber er spielt jetzt dann offenbar dann nicht zumindest kurzfristig und vielleicht auch nicht unbedingt mittelfristig die große Rolle. Er spricht von anderen jungen Spielern, die da deutlich näher dran seien. Bei ihm sagt er, er war lang verletzt, er müsste sich jetzt erstmal an den Erwachsenenfußball gewöhnen und so weiter und so fort. Da mag er recht haben. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht, weil mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Ja, Nartey auch. Ich war auch von, muss ich zugeben, ich bin kein Fan von diesem Spieler eigentlich. Aber ich fand den Erik Tommy auf links auch recht erfrischend. Ja, also ich fand es auch durchaus wirklich gut, was die da geboten haben. Und dass keine Zuschauer da waren, das lag übrigens daran, habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass der FC Liverpool und Jürgen Klopp, dass die quasi, ja, die dass machen, sie sich das, dass sie das
machen,
nicht wollen.
Genau, die machen gar nichts öffentlich. Das ist ja in England oder auf der Insel, sage ich mal so, ist das sowieso Usus. Die Mannschaften sind auch im ganz regulären Ligabetrieb komplett abgekapselt, die lassen keine Fans zu, Journalisten schon gleich gar nicht. Das ist dort völlig Usus. Wenn du mit einem Briten oder einem Schotten oder was sprichst, der und erzählst denen, dass du hier in Stuttgart einmal, zweimal die Woche, manchmal sogar ohne Corona jetzt zum Training marschieren kannst, und dann gucken die nicht an wie ein Auto, weil das ist für die völlig unvorstellbar. Ja? Und das gehört noch mit dazu, natürlich, dass da keine Zuschauer zugelassen wurden.
Ich habe spaßeshalber dann auch, als ich jetzt hier nach Kitzbühel kam, dem Josef Schneck, quasi dem persönlichen Medienberater von Jürgen Klopp und früherer Pressesprecher von Borussia Dortmund, eine Mail geschickt und nach einem Interviewtermin mit Jürgen Klopp gefragt. Ich wusste schon vorher, dass er nur müde lächeln wird. Ja. Also ich habe es immerhin probiert. Ja. Und Josef Schneck, ich probiere es immer mal wieder. Er antwortet auch immer wahnsinnig freundlich und bittet um Verständnis, dass es nicht die geringste Chance gibt, mit Jürgen Klopp zu sprechen.
Ja, 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 das ist immerhin hast du gefragt und er war höflich. Mehr kann man manchmal auch nicht rausholen.
So ist es, ja.
Zwei weitere Jungs, die so ein bisschen, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie vielleicht manch anderer im Kader, sind eigentlich auch so ein Stück weit, Florian Müller ist ja nicht da, er ist bald in Tokio bei den Olympischen Spielen, sind Ömer Beyaz und Chris Führig, weil es eben kaum sonst Neuzugänge gab. Ja, Alukohol ist wurde kurz angeschaut, gewogen und noch für zu leicht befunden, ist im Trainingslager bei der zweiten Mannschaft im Schwarzwald. Beas und Fürich sind hier. Was machen Sie für einen Eindruck bisher auf dich?
Fürich kam ja erst, der kam, glaube ich, der kam sogar einen Tag vor mir, ich glaube, der ist seit Sonntag.
Nee, Montagmorgen. Er kam vor dir, aber Montagmorgen, ja.
Ist ein, also wirkt wie ein Jugendspieler, also ein Hänfling, ein Schmächtling, würde man sagen, so ähnlich wie ich früher. Jetzt bin ich dann eher in die Breite gegangen, also eher nach vorne. Aber dann natürlich ein Mann mit wahnsinnigen technischen Fähigkeiten. Also das heißt ja immer, da irgendwie wirkt wie Marco Reus. Rein optisch ist es tatsächlich so. Und auf den Spieler bin ich sehr gespannt. Auch da haben wir mit Sven Mislintat hat über den geredet. Er hat ihn sehr, sehr lang verfolgt. Sagt er schon ganz früher und sei ein sogenannter, ich glaube, retardierter Spieler. Ich glaube, diesen Ausdruck hat er benutzt, sprich ein Spätzünder, ja, der natürlich vielleicht körperlich auch noch ein bisschen was aufholen muss, aber der vielleicht ja auch so ein Überraschungsspieler werden kann. Ich kann mir jetzt noch kein Urteil erlauben. Dafür habe ich zu wenig die zweite Liga letztes Jahr geguckt, 20 Scorerpunkte, das weiß ich wohl, aber ich habe zu wenig gesehen, als dass ich das abschließend beurteilen könnte. Und Ömer Beas, den finde ich ganz großartig, ja, wenn ich den beobachte. Den habe ich beobachtet gegen St. Gallen, fand ihn wahnsinnig gut, den beobachte ich jetzt hier im Training. Der hat unglaubliche technische Fähigkeiten, der ist 17 Jahre alt, aber auch schon, finde ich, körperlich durchaus robust, ja, also durchaus aggressiv gegen den Ball, wahnsinnig, wahnsinnig schlau und schnell im Dribbling und so weiter. Beim VfB sind sie nicht überrascht von seinen Fähigkeiten, aber überrascht davon, wie schnell er sich jetzt auch schon irgendwie angepasst hat. Er hat mit Atacarasor natürlich auch so ein bisschen so einen Mentor an der Seite, der ihn da nicht an der Hand nimmt, das ist nicht nötig, aber der ihn so ein bisschen einführt auch und ihm ein bisschen hilft, nicht nur in der Sprache, sondern auch in den ganzen Abläufen. Der macht es total gut, Herr Atacarasor. Also das ist wirklich ein extrem guter Teamplayer, das muss man sagen, ja. Und deshalb halte ich es jetzt, du magst recht haben, dass Neuzugänge dann immer vielleicht auch schon, wenn wir jetzt an Jordan Meyer als Vergleich denken, vielleicht so ein bisschen einen Bonus genießen, weil sie von extern kommen und weil man vielleicht dann Geld bezahlt ist, wenn man den Leuten zeigen will, seht her, wir haben wieder hier irgendwelche Juwelen ausgegraben, deshalb haben die vielleicht so ein bisschen Vorteil, das mag sein, aber daran allein wird es selbstverständlich nicht liegen, wenn Beas vielleicht sogar früher Einsatzchancen kriegt, als man das vielleicht noch für möglich gehalten hat.
Formal gesehen kam er ablösefrei, glaube ich. Der kam ablösefrei. Wie cool auch. Ja. Ja, da wird natürlich, wie das oft so ist, Signing-Fee geflossen sein. Alles andere würde mich überraschen. Dennoch, ich habe nur die Eindrücke von den Testspielen gegen Darmstadt und gegen St. Gallen, die habe ich mir auf YouTube oder wo auch immer angeschaut. Und da fiel mir das auch auf, dass er sehr giftig unterwegs ist. Vor allem gegen den Ball. Und ich glaube, was man sehen kann, ist, dass er eben, auch wenn es nur türkische Liga ist, aber bei Fenerbahce laufen nicht nur Blinde rum. Und wenn du halt schon ein paar Monate, Jahre vielleicht sogar auf diesem Level schon trainierst und mit diesen Leuten auch das ein oder andere Ligaspiel mal absolvierst, das sieht man bei ihm deutlich. Und das könnte auch, das ist jetzt Spekulation ein Stück weit, aber das könnte für mich auch ein Grund gewesen sein, dass man sagt, okay, cool, Australien, da ist das sportliche Niveau dann wirklich nicht ganz so hoch, dass man da vielleicht diese Entscheidung dahingegen getroffen hat, nach den ersten Eindrücken. Okay, Ömer bleibt erstmal bei der ersten Mannschaft und Alukur geht ins Schwarzwald. Ja, bin gespannt, wie es ist. Fürich habe ich mir bisher gar nichts großartig an Eindrücken raufschaffen können, sozusagen. Ich kenne natürlich das Material, das jeder kennt, das im Internet kursiert und sich angucken kann. Beim Spiel selbst ist mir nicht wirklich aufgefallen. Bisher jetzt in den wenigen Minuten, und das ist auch, also bei aller Liebe, Testspiele sind Testspiele, die muss man entsprechend einordnen, denn da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, Dinge auszuprobieren oder manchmal heißt einfach nur so, hieß es bei uns früher immer, das kannst du sicherlich du bestätigen, weil bei dir wird es ähnlich gewesen sein. Jungs, seht es einfach wie eine Laufeinheit.
Ja, genau, früher beim Filderpokal. Gibt es den eigentlich noch?
Den Filderpokal? Ich meine, der war jetzt, glaube ich, vielleicht mal hier und da ausgesetzt, aufgrund von verschiedensten Bedingungen, die wir alle miterleben, aber ich glaube, den gibt es noch.
Klassiker. Schöne Zeiten waren das, ja. Ja, aber gut.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja? Wie es bei den beiden Angesprochenen weitergeht, wie es für die Mannschaft weitergeht. An diesem Freitag bekommt ihr entweder vor Ort, ich glaube 1000 Zuschauer sind zugelassen, oder aber beim übertragenden Sender, wer auch immer das ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, muss ich
sagen. Servus TV Deutschland.
Weiß ich zufällig, weil okay. Ich es irgendwie in Infomikil geschrieben habe.
Bekommt ihr die Möglichkeit, den VfB 90 Minuten lang zu sehen, nämlich Arminia Bielefeld, letztjähriger Mitaufsteiger. Auch stark die Klasse gehalten, muss man sagen, beeindruckend. Haben aber den einen oder anderen verloren. Ich denke da zum Beispiel an Vogelsammer, das ist mein Lieblingsspieler gewesen aus der Truppe, der jetzt für Union stürmt. Und dann steht ja am 31. das große, große Highlight an, gegen die Blaugrana, gegen den FC Barcelona. Mit oder ohne Messi ist noch nicht ganz klar. Jedenfalls hat er wohl den Vertrag vorliegen, was die spanischen Medien melden, muss nur noch unterschreiben, ob er dann wirklich mitkommt. Und da wird sich rausstellen, aber das ist das große Highlight der Saisonvorbereitung für den VfB Stuttgart mit auch jeder Menge zugelassenen Zuschauern, Marco, oder?
25.000, wenn ich es richtig weiß, und ob jetzt mit Messi oder ohne Messi, bestimmt, also wirklich ein tolles Spiel auch jetzt nach der ganzen Zeit, in der die Fans nicht ins Stadion durften. Man hat es ja auch gemerkt, selbst gegen St. Gallen, was ist dann, da waren glaube ich dann 1300, die wieder mal im Schlienstadion waren und wie die sich dann auch, und das geht uns ja im Grunde. Wobei wir durften ja immerhin zuschauen, aber ist ja natürlich was anderes geht. Ja. Deshalb geht es uns ja im Grunde ähnlich. Für uns, wir freuen uns auch drauf. Und deshalb finde ich das dann, wie gesagt, ob mit oder ohne Messi, eine tolle Sache. Auch das, glaube ich, live übertragen von dem Sender, den ich bisher gar nicht kannte, Servus TV Deutschland. Ja,
ja gut, ist halt irgendein Ableger. Ich will nicht näher drauf eingehen, welchen Leumund dieser Fernsehsender hat. Das ist auch irrelevant an dieser Stelle. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Dafür blicken wir jetzt mal kurz in Schwarzwald.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Dort im Schwarzwald in Lautenbach oder Leutenbach, ich bin nicht ganz sicher, ist der VfB 2 nämlich seit mehreren Tagen auch mit 7 Neuzugängen angereist. Mittlerweile ist ein 8er dazugekommen, ein Außenverteidiger noch. Müsst ihr mir wirklich dieses Mal ein bisschen nachsehen. Ich habe nicht alle Namen parat. Es ist noch recht frisch alles. Und ich habe auch, das darf ich ruhig mal sagen an dieser Stelle, eigentlich Elternzeit. Ich bin nicht wirklich im Thema. Was ich allerdings weiß, ist, dass Frank Fahrenhorst sich doch sehr zufrieden gezeigt hat mit dem, was man ihm hingestellt hat, mal salopp formuliert. Michael Gentner, der neue sportliche Leiter U21, zeichnet dafür verantwortlich. Und was man eben sieht, ist, man hat so eine gewissermaßen einfach eine Achse. Man hat mit Stein, Notnagel, zwei Routiniers für die Innenverteidigung. Man hat den Richie Weil im Mittelfeld und vorne den Kollegen Shiplock, den wir alle noch gut kennen. Kannst du dich noch erinnern, Marco, an deine ersten Eindrücke?
Selbstverständlich. Also dass Shiplock, Sven Shiplock, ein super Typ. Ich erinnere mich noch, wie der damals, weiß nicht mehr wann, er kam aus Reutlingen, war auch nicht mehr ganz jung, vielleicht so 20 und war technisch, sagen wir mal, limitiert, war aber ein großartiger Typ, ein toller Mannschaftsspieler, und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Shiplock mit diesen Fähigkeiten, ich will ihm in gar keiner Weise zu nahe treten, ich habe große Hochachtung vor ihm, aber dass ein Mann mit diesen Fähigkeiten eine solche Karriere macht, bei Hoffenheim spielt, beim Hamburger SV wahrscheinlich auch sehr gut verdient hat, gönne ich ihm von Herzen. Das fand ich irgendwie überraschend und gleichzeitig auch erfreulich, dass das nicht alles nur so glatt gebügelte NLZ-Jungs sind, sondern dass da auch mal so ein Shiplock die Chance kriegt. Ich erinnere mich daran, dass er, glaube ich, in St. Pauli, da war ich, oder auf St. Pauli, hat er, glaube ich, mal kurz vor Schluss den Siegtreffer geschossen, stimmt es?
Ja, natürlich hat er das.
Richtig, ja, ja, genau.
Das war
2-1, glaube ich.
Das war das 2-1 und das wird von vielen Connoisseuren heute noch sehr hoch gelobt, dieses Tor. Ja, richtig.
Und unvergessen leider auch, im Trikot von Hoffenheim hat er, glaube ich, im VfB mal auch ein Tor eingeschenkt, das man ihm, glaube ich, so gar nicht, so ein Chip oder irgendwie so ein Lupfer. Auch da war ich dort zufälligerweise und habe dann gestaunt, weil manchmal unterschätzt man die Leute und wahrscheinlich habe ich auch Sven Schiplock unterschätzt. Aber will gar nicht so weit ausholen. Ein großartiger Typ, der Mannschaft bestimmt gut tun wird und dem ich wünsche, dass er viele Tore schießt.
Ekin Çelebi übrigens wurde unter Vertrag genommen. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ja, weil ich einfach so schlecht vorbereitet in dieser Sendung gegangen bin. Ich gebe es offen zu. Vom glorreichen 1. FC Nürnberg ausgebildet, die letzte halbe Jahr beim FC Nitra, wo auch immer der FC Nitra spielt, ich glaube irgendwo in Rumänien.
Nein, ich glaube in der Slowakei. Ich glaube, das ist ein Slowake, wenn ich es. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich bin da auf ganz dünnem Eis, was die U21 betrifft. Im Moment gerade auch da muss ich mich noch mit beschäftigen. Und Philipp, dass du überhaupt, das ist ja aller Ehren wert, in deiner Elternzeit, in deinem Urlaub, dich überhaupt so intensiv damit beschäftigst, finde ich großartig und freue mich jetzt auch drauf. Ich weiß nicht, sind wir schon zu Ende?
Nein. Ein bisschen kommt noch. Also wir haben noch 2-3 Sachen, die wir vermelden können, nämlich dass die Terminierung für die Spieltage für die ersten 9 ansteht oder getroffen wurde in der Regionalliga. Es geht los mit einem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz und zwar am 14.08. 14 Uhr, eine Woche später, das erste Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim 2. Lokalduell.
Klassiker.
Absoluter Klassiker, ja. Und ich ratte das jetzt nicht alles runter, aber die Chancen stehen ganz gut. Und ich kann es euch dann wirklich auch nur empfehlen, wenn es denn wirklich möglich sein sollte, geht ins Lienstadion, geht dahin. Der VfB wird rechtzeitig kommunizieren, wie und ob man an Karten kommen kann. Und dann nehmt diese Chance einfach mal wahr. Tut diesen Jungs den Gefallen irgendwo auch. Ja? Die Wertschätzung, die man denen entgegenbringt, die hat in den letzten Jahren, ich will nicht sagen gelitten, aber es ist halt auf, sag ich mal, durchgehend eher überschaubarem Niveau, was da so passiert. Zum Teil vom VfB vielleicht zu wenig, aber ich denke auch zum Hauptteil von den Fans zu wenig. Denn wenn man sich diesen Anstrich, ist ja falsch, es ist ja schon DNA, aber wenn man eben jung und wild gerne ist, dann kann man ruhig mal auch als VfB-Fan den jungen und wilden, den ganz jungen und wilden zuschauen, wenn sie dann im Stehenstadion unterwegs sind. Ansonsten, ja, die U17, U19 Vorbereitungen laufen. Die U19 war beim traditionell hochkarätig besetzten Sparkassen-Cup, ist es glaube ich, in Schwäbisch Hall unterwegs am Wochenende. Hat sich ins Finale getankt und gegen Borussia Dortmund verloren. Aber auch da sind einige spannende Jungs unterwegs. Ich werde tatsächlich, Marco, mir das möglichst bald anschauen vor Ort und gucken, wie die Jungs unterwegs sind, um dann auch das nächste Mal wieder besser vorbereitet in unseren NLZ-Newsflash zu gehen. Aber das war er für diese Woche. Was, Marco, glaubst du, können wir noch erwarten hier in Kitzbühel die Tage?
Wir sind ja quasi schon, jetzt haben wir heute Mittwochabend, jetzt kommt morgen noch 2 Trainingseinheiten, am Freitag Bielefeld und dann fahren sie am Samstag zurück. Also wir werden keine Wunderdinge mehr hier erwarten können. Wir kriegen hoffentlich noch ein paar Eindrücke. Wir können morgen zum Beispiel mit Sascha Kalajdzic sprechen, du erinnerst dich. Also bin ich sehr gespannt drauf. Wenn du warst auch dabei, ich nicht, aber die letzten 2 Trainingslager, ja, das eine Mal hat er sich sofort verletzt, das andere Mal nach dem Aufstieg war er dann wieder fit und so weiter. Du, glaube ich, hast auch noch wieder erzählt, wie er im ersten Trainingslager wie so ein Kind im Bonbonladen stand und es kaum fassen konnte. Und jetzt kommt er morgens sozusagen dann als internationaler Star fast schon zu uns, ja, der mit großen Clubs in Verbindung gebracht wird, der natürlich hier in Österreich auch gefeiert wird ohne Ende. Bin ich gespannt drauf. Ich bin total überzeugt davon, dass es nicht dazu führt, dass er da in irgendeiner Form abhebt. Ich kenne, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Fußballspieler kennengelernt habe, den ich so sympathisch und so geerdet und so bodenständig und so erfrischend und originell fand wie den.
Ich weiß aus sehr guter Quelle, dass er heute Mittag am Pool im Teamhotel noch bereit stand, um den Fans, die dort waren, für Selfies zur Verfügung zu stehen. Also der scheint nicht bisher von Star-Allüren in irgendeiner Form beeinflusst zu werden. Übrigens, lustige Parallele zu Chris Führig auch Sascha Kalajdzic kann man durchaus als Spätstarter bezeichnen, ne? Der mit vor 5 Jahren noch in der österreichischen 4. Liga unterwegs war, ja? Und jetzt beim zurückliegenden Turnier, Europameisterschaftsturnier, der Spieler war beinahe, der den späteren Europameister nochmal so richtig unter Bedrängnis gebracht hat mit seinem Flugkopfballtor. Ja, was Sascha Kalajdzic sagt, was er Marco Schumacher in seinen Blog diktiert, das werdet ihr lesen, und zwar in der MeinVfB-App, die euch weiterhin die nächsten Tage in der Sommervorbereitung auf dem Laufenden halten wird, darüber hinaus natürlich auch. Marco, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Hat großen Spaß gemacht. Und eins haben wir noch vergessen. Der große Höhepunkt des Trainingslagers steht ja hoffentlich jetzt bevor, wenn wir beide Zipfer trinken gehen.
Oder? Ja, richtig. Wir beide gehen jetzt Zipfer trinken. Und das werden wir dann einfach ausknobeln, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. War jetzt alles eine sehr spontane Nummer hier. Vielleicht auch qualitativ nicht ganz so, wie ihr das gewohnt seid von uns. Also nicht inhaltlich, aber von der Soundqualität her. Ich freue mich, wenn ihr meinem kongenialen Partner Christian Pavlic viele E-Mails schreibt auf info@meinvfb.de und euch entweder beschwert oder lobt oder was auch immer loswerden wollt. Ansonsten, ihr kennt unsere Social Media Kanäle, meinvfb auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da, wenn ihr es nicht sowieso schon tut. Und ja, wir denken dann, dass wir in der nächsten Woche die ein oder andere Folge euch dann wieder präsentieren können. Eine Spezial gibt's diese Woche nicht, aber in der nächsten Woche bin ich guter Dinge, dass Christian Pavlic mit dem Trainingslagerrückkehrer Marco Schumacher noch das ein oder andere zu besprechen hat. Bis dahin sage ich Tschüss und Pfirti, oder?
Pfirti und grüß Gott. Nee, Servus.
Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.